Liebe Schwestern und Brüder der Landeskirchengemeinschaft, danke, dass ich heute bei euch sein darf, dass ich mit euch zusammen den Gottesdienst feiern kann und dass wir gemeinsam beten können, mit Gott reden können, singen können, jetzt vortragsmäßig, nachher aber draußen, habe ich gehört, dann auf jeden Fall alle mit lauter Stimme. Und dass wir auf Gottes Wort hören können. Bestürzt und erschrocken bin auch ich über den Kriegsausbruch in der Ukraine, über all das Leid, das über die Menschen gekommen ist und das der Krieg weiterhin jetzt noch mit sich bringt. Nachdenklich geworden bin ich aber auch darüber, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass dieser Krieg tatsächlich ausbrechen könnte. Es gab ja schon Stimmen vorher, das würde passieren und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ja, aber so richtig? Nee. Habe ich die reale Gefahr überschätzt? Falsch eingeschätzt? Dabei hatte ich sogar schon längst aus den Augen verloren, dass seit vielen Jahren schon Krieg in der Ukraine herrscht. Und genauso wie ich das viele Leid und Elend in der Welt immer mal wieder ausblende, aus den Augen verliere, Krieg in Syrien, Auseinandersetzungen im Iran, Irak, Afghanistan, Kolumbien, Indien, Myanmar, im Nahen Osten und viele, viele Gegenden mehr. Die Zerstörungen, Opfer, Millionen von Menschen, die hungern, die ums Überleben kämpfen, die auf der Flucht sind. Was ist los in unserer Welt? Und im krassen Gegensatz zu dieser vielfältigen existenziellen Not um uns herum geht es mir, geht es uns doch sehr gut. Und ich bin Gott dankbar dafür. Manchmal, so wie jetzt, ist mir das sogar bewusst. Und ich danke Gott tatsächlich aus vollem Herzen für die Dinge meines Lebens und wie es uns geht. Dann hat mich der für heute vorgeschlagene Predigttext aber wieder kalt erwischt. Annette hat es gerade vorgelesen, Vers 34 bis 38. Ich habe jetzt im Telefonat habe ich gesagt, ich lege darauf den Schwerpunkt. Ja, okay, mache ich auch. Aber ich fange doch jetzt mit Vers 31 schon mal an. Und da lese ich jetzt schon mal. Da sagt nämlich Jesus, er fing an zu lehren und sagte, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden. Und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst? Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Was heißt das, sein Kreuz auf sich nehmen? Was heißt das heute, angesichts eigener Probleme oder gar der riesengroßen Notsituation des Leids, bei Krieg, Terror, Verfolgung oder Todesnot? Sollte Gott von mir erwarten oder gar verlangen, dass ich dieses Kreuz des Leidens auf mich nehme? Ich sage schon mal das Ergebnis der Predigt. Nein. Wen es interessiert, wie ich drauf komme, der hört weiter zu. Ich sage von vornherein, Gott kann nicht von mir verlangen, dass ich das Kreuz des Leidens auf mich nehme. Und ich erkläre, warum. Lasst uns mal dazu mit der Zeitmaschine, die ich ja bei euch auch in der Weihnachtszeitreise schon vor Jahren kennengelernt habe, in die Situation gehen mit Jesus, Petrus, den Jüngern und der versammelten Menschenmenge. Verschränkt alle die Arme vor der Brust, damit die nicht bei der Zeitreise irgendwie verloren gehen. Und haltet für 5 Sekunden den Atem an. Jetzt sind wir da. Fast 2000 Jahre vor unserer Zeit. Jesus spricht öffentlich darüber, dass er sehr viel leiden müsse und von den führenden Männern des Volkes verraten und getötet würde. Petrus hört gar nicht mehr richtig hin, dass Jesus dann auch von seiner Auferstehung spricht. Dieser etwas unbeherrschte Fischer hält sich schon bei Jesu Todesankündigung gewissermaßen die Ohren zu, zieht Jesus beiseite und hält ihm entgegen, das werden wir nicht zulassen, das darf nicht geschehen. Wir, deine Freunde, werden für dich kämpfen, dich da raushauen. Und später, die Situation bei der zeitnahen Ankündigung der Gefangennahme, in der Petrus und die Freunde Jesus dann tatsächlich verlassen und verleugnen. Diese Situation ist euch bestimmt bekannt, die Sache mit dem Hahnenschrei. Da geht Jesus etwas einfühlsamer auf den erschütterten Freund ein. Er sagt Petrus das Fehlverhalten minutiös und traurig voraus. Und hier weist Jesus mit fort von mir, du Satan. Da weist der Petrus ganz schroff ab. Ich denke aber nicht, dass Jesus die Person Petri als Satan bezeichnet. Er sieht, so meine ich, hinter den Worten des Fischers eine ganz andere Kraft. Weil Jesus nämlich kurz darauf, dass er ähnlich wie in der Wüste nach den 40 Fastentagen, kurz nachdem Jesus Petrus schroff abweist, beruft er ihn und lockt ihn, lädt ihn ein in seine Nachfolge. Und weil Jesus das tut und ihn in seine Nachfolge ruft, bin ich davon überzeugt, dass er, ähnlich wie in der Wüste nach diesen 40 Fastentagen, die große Versuchung für sich selbst und für die Jünger sieht, wenn der Satan nämlich mit der Gegenwehr der Festnahme und Verurteilung Gottes Heilsplan durchkreuzen will. Es ist nicht Petrus, der das sagt. Ich denke, es ist der Satan. Menschlich verständlich sind die Worte natürlich, ganz sicher. Verfolgung und Leid sollen von Jesus ferngehalten werden. Gott kann das doch nicht wollen. Und auch heute nicht wollen, dass ein Mensch für seinen Heilsplan gefoltert und getötet würde. Das ist nicht leicht zu verstehen. Verwirrend. Aber etwas entwirrend könnte ich vielleicht begründen, dass Jesus eben nicht einfach nur Mensch ist. Denn wenn wir das denken, kommen wir nicht weiter. Auch will ich mir damit die Erklärung nicht leicht machen, doch das Geheimnis, das wir nicht ergründen können, dieses Geheimnis, dass Jesus und Gott eins sind, das könnte uns weiterhelfen. Und sogar Petrus ist ja in einer anderen Situation von Gott selbst dazu befähigt zu sagen, ja, Jesus, du bist der Messias. Da hat er die Erkenntnis. An anderer Stelle wieder gar nicht mal, der versteht überhaupt nichts. Also so schwierig ist das Ganze, zu erkennen, Gott und Jesus ein und derselbe. Und so verstehe ich in der Schroffheit von Jesu Zurückweisung die harte Abwehr der Versuchung, mit der der Gegenspieler Gottes, Jesus, damit Gott selbst von seinem Erlösungsplan abzubringen, sucht, dieser Gegenspieler soll abgewehrt werden. Und ich finde, das ist schwer zu beschreiben, vielleicht auch schwer zu verstehen. Aber ich denke, in dieser Situation prallen Welten aufeinander. Die menschliche Wahrnehmung, mit der Petrus und die Jünger Jesus erleben, sie prallt auf die göttliche Dimension, in der die Kraft Gottes mit seiner Liebe und Versöhnung für uns Menschen angefochten wird. Angefochten wird von der zerstörerischen Kraft des Satans. Jesus erkennt das und gebietet deshalb dem Satan. Petrus versteht noch nichts und braucht mit den übrigen Jüngern und der Menge, die dabei ist, noch erklärende Worte. Und da sagt Jesus, wenn ihr mir folgen wollt, gedanklich und in der Nachfolge, dann verleugnet euch selbst. Beurteilt euer Leben nicht nach den menschlichen Maßstäben. Nach menschlichem Ermessen werdet ihr scheitern und euer Leben verlieren. Doch ihr werdet das wahre Leben erhalten, wenn ihr die menschlichen Bedürfnisse und Ziele nicht zu hoch achtet. Wenn ihr anerkennt, dass ihr es mit eurer eigenen Kraft, mit euren Möglichkeiten nicht hinbekommt, euch mit der Welt und mit Gott zu versöhnen, wenn ihr Gott nachfolgt, Gott als der liebende und versöhnende Kraft, der liebenden und versöhnenden Kraft nachfolgt, dann seid ihr im wahren Leben. Das ist harter Tobak. Aber wir sind ja noch mit der Zeitmaschine bei Petrus und den Jüngern vor fast 2000 Jahren. Für sie bedeutet die Verleugnung ihres Lebens, dass sie alle bisherigen Lebensentwürfe über Bord schmeißen. So galt damals die Überzeugung, Gott ist verantwortlich für das Gute im Leben. Und es galt genauso, Gott ist verantwortlich auch für das Leid im Leben. Das Alte Testament strotzt vor Unheilsankündigungen durch die Propheten. Das Volk Israel wird in Gottes Auftrag sogar erst von den Assyrern, später von den Babyloniern weggeführt, weil sie sich von dem lebendigen Gott abgewandt haben. Eigentlich völlig unverständlich. Völlig unverständlich, weil sie doch als Volk schon erlebt hatten, welche Macht Gott hat, sie aus der Sklaverei herauszuführen. Aus der Knechtschaft Ägyptens hat er sie geführt. Das weiß jeder. Vor 2000 Jahren schon. Ach, vor 3000 Jahren schon. Ach, das weiß jeder. Und dennoch hat das Volk Israel seinen lebendigen Gott immer wieder vergessen und sich an andere Götter gehängt. Jesus bezeichnet sie auch jetzt noch als sündiges und ehebrecherisches Volk. Ehebrecherisch? Eben in der Liebesbeziehung mit Gott. Darum geht es immer wieder im Alten Testament. Gottes Eifersucht, wenn sich das Volk Israel anderen Göttern zuwendet, die ja doch nicht helfen können. Haben die nichts gelernt? Die Frage kann man sich heute immer wieder stellen. Aber das ist ihre Sünde. Sie wenden sich immer wieder anderen Göttern zu. Und an diesen alten Deutungen der Geschichte sollen sie nicht mehr festhalten, sagt Jesus. Das und ihre Ängste und Sorgen um ihre Schuld und die göttliche Sühne sollen sie nicht festhalten. Jedenfalls sollen sie nicht festhalten an der Vergebung, die sie mit Opfertieren, Bußanstrengungen sich verdienen müssen. Das gilt im Persönlichen für Petrus, der mit seiner Art bestimmt kein einfacher Mensch gewesen ist, und das gilt für das ganze Volk. Ihre ganze Schuld und Sünde sollen sie als ihr Kreuz Jesu zum Kreuz bringen. Ihr Kreuz sollen sie zum Kreuz Jesu bringen. Jesus weist seine Jünger und die Menge des Volkes, die bei ihm ist, auf dieses sein Kreuz hin. Er kündigt an, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Er kündigt an, dass Versöhnung mit Gott und der Welt für sie möglich werden wird, möglich ist. Verstehen können Sie das noch nicht so leicht und nicht sofort. Das ist die Zeit, in der Petrus, die Jünger und das Volk damals sind. Terminlich stehen sie gewissermaßen vor dem Kreuz. Wieder rein in die Zeitmaschine, Arme verschränken, 5 Sekunden Luft anhalten. 27.02.2022, Uhrzeit habe ich noch keine, kommt später. Habt ihr es gesehen, den Unterschied? Petrus und seine Jünger stehen terminlich vor dem Kreuz. Wir heute stehen terminlich und zeitlich schon einen Schritt weiter. Wir sind schon hinter dem Kreuz. Was Jesus seinen Jüngern und dem Volk in unserem Predigttext ankündigt, ist für uns nicht Zukunft, sondern Vergangenheit. Aber natürlich nicht Vergangenheit in dem Sinne von es war einmal. Das ist kein Märchen. Nein, Vergangenheit ist das Ereignis, in dem Jesus durch seinen Tod und Auferstehung den Anlass zur Versöhnung gegeben hat. Mit Jesu Tod und Auferstehung gibt uns Gott eine neue Realität und Versöhnung. Vergebung. In unserer Gegenwart. Vergangenheit ist das Ereignis. Gegenwart ist die Möglichkeit, dass wir in einer Realität der Vergebung und Versöhnung leben können. Aber ist unsere Situation heute wirklich anders als die Situation damals vor der Kreuzigung und Auferstehung? Wenn wir uns selbst verleugnen wollen, um unter unserem eigenen Kreuz zu leiden, wenn wir durch eigene Anstrengungen die Last unserer Ängste abwerfen wollen, die Sorgen um unsere Schuld, die göttliche Sühne, allein loswerden wollen, dann ist das nach Gottes Maßstab Ehebruch. Ehebruch in seiner Liebesbeziehung mit uns. Das trennt uns von ihm, das bedeutet Sünde. Wenn wir meinen, wir könnten unser Kreuz selbst auf uns nehmen und die Last selbst abwerfen und Versöhnung und Vergebung selbst erwirken. Ich entschuldige mich. So flapsig dahingesagt. Grammatikalisch richtig wäre es, ich bitte um Entschuldigung. Mein Gegenüber muss mich entschuldigen. Ich kann mich nicht entschuldigen, nicht selbst. Schon allein grammatikalisch falsch. Wir können nicht aus eigenen Anstrengungen uns von unseren Sorgen und Ängsten erleichtern. Wir können nicht durch Bußübungen und Gebetsformeln, durch fromme Lieder und Erbsen in die Schuhe streuen, mit göttlicher Kraft die göttliche Kraft erzwingen. Wir können nur versöhnt werden durch die göttliche Kraft der Liebe, aber nicht durch eigenes Zutun. Jesus, Gott selbst, hat das durch seine Auferstehung für mich und für dich, für uns alle doch schon längst getan. Nun werden wir von Jesus deshalb eben nicht mehr aufgefordert, unser Kreuz zu ihm zu bringen. Diese Aufforderung brauchen wir nicht mehr. Ich habe es ja schon mal gesagt. Er hat das längst für uns getan, vor fast 2000 Jahren. Wir müssen nur noch daran erinnert werden. Unser Kreuz, das wir mit unseren Ängsten und Sorgen tragen, ist aber nicht mehr das Leidenskreuz. Das hat Gott in Jesus längst für uns getan. Unser Kreuz mit den Ängsten und Sorgen ist längst abgeräumt. Und es ist ein Zeichen des Sieges über den Tod. Das ist nicht selbst verleugnen, wenn ich leide, sondern dass ich mich selbst verleugnen soll, beziehungsweise kann. Daran muss ich erinnert werden, nämlich erinnert werden, dass mein eingefahrenes Leben auch darin besteht, dass ich selbst eben immer der Macher bin. Wenn ich nicht selbst für mich sorge, tut das ja niemand. Das ist oft genug meine gegenwärtige Erfahrung. In Politik und Gesellschaft kommt oft die Ahnung auf, dass die da oben nicht richtig für mich sorgen. Außer mir kann das doch keiner richtig für mich selbst sorgen. Ist aber Quatsch. Dabei gibt es doch diesen lebendigen Gott, der mir sagt, dein Kreuz habe ich längst für dich getragen und die Schuld und die Last abgenommen. Es ist ein leichtes Kreuz. Es ist das Kreuz der Versöhnung und der Liebe. Verleugne dein altes Leben, lass es hinter dir und trage nun das neue Kreuz. Folge mir nach und bekenne dich ganz freimütig zu meiner Kraft der Liebe und der Versöhnung. Dieses Kreuz, das neue Kreuz der Liebe und Versöhnung, das nehme ich gern auf mich, weil seine Last eben doch leicht ist. Auch wenn ich die Sorgen und Ängste um Krieg und Leid in der Ukraine und der Welt oder um Krankheit und Not in meinem Alltag nicht einfach wegdiskutieren kann oder wie mit einem Schalter ausschalten kann, so kann ich dennoch von Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit angesteckt werden. Dann wachsen in mir wieder Zuversicht und Hoffnung, Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Besonnenheit. Gott schenkt mir das alles und hat es in Jesus Christus am Kreuz längst für mich und für dich und für uns alle getan. Auch wenn ich mit Unverständnis und Ohnmacht vor eigenem Leid und vor Grauen und Not in den Kriegen dieser Welt stehe, weil ich es nicht einordnen oder gar etwas Großes dagegen setzen kann, bleibt eine Tatsache und Gewissheit. Das Kreuz, von dem wir heute reden, ist ein Siegeszeichen. Ein Siegeszeichen über Sünde und Tod, über Leid, Ängste, Sorgen und Nöte. Und das gilt es zu tragen. Amen.